Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Patrick Hansen. Er ist Experte für Regulatorik, macht den ganzen Kryptobereich, Stablecoins, Bitcoin und so weiter schon seit ganz langem, schon seit Jahren. Und man kennt ihn vielleicht auf Twitter. Dort ist er wirklich ein herausragender Autor von tollen Tweets, die wirklich das Tagesgeschehen im Bereich der Regulatorik ganz präzise zusammenfassen. Das ist wirklich lesenswert und empfehlenswert, wenn man, was die Regulatorik angeht, auf dem Laufen bleiben möchte. Wir sprechen aber heute nicht nur über die Regulatorik, sondern generell über das Marktgeschehen, Bitcoin, The Merge und so weiter und so fort. Und deswegen sicherlich eine sehr spannende Überblicksfolge. Ja, lieber Patrick, ich freue mich, dass wir jetzt hier heute sprechen können. Ich denke, man kennt dich schon. Wer auf Twitter ist, wird deine Tweets gelesen haben. Die gingen um die Welt zum Thema Regulatorik, DeFi, Stablecoins und so weiter und so fort. Darüber wollen wir heute sprechen. Und vielleicht vorneweg einfach mal so, was ist deine Einschätzung zum Markt? Gefühlt ist der Bitcoin so um die 20.000, zackerte da rum. Ethereum wurde groß angekündigt, ist tatsächlich auf 1.600 gestiegen. Dann kam The Merge und vielleicht wieder erwarten, ist der Preis dann runtergefallen auf jetzt 1.300. Was sind momentan so die Treiber? Wo hakt's? Und was ist so deine Einschätzung?
Ja, gerne, Philipp. Und erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir über Gott und die Welt und vor allem natürlich Krypto zu quatschen. Grundsätzlich zum Markt. Ich glaube, was alle gerade sehr, sehr deutlich sehen können, erkennen können, ist, dass Makro einfach der bestimmende Faktor ist. Also wie ist die makroökonomische Lage? Wie ist die Inflationssituation, wie reagiert vor allem die Fed, die ist natürlich da global bestimmt mit Leitzins und Co. Und das treibt gerade alle Märkte, aber allen voran auch den Kryptomarkt, der ja mit der riskanteste ist, mit der volatilste ist. Und ich glaube, das hat man in den letzten Monaten einfach realisieren müssen, dass es kein sozusagen Decoupling bisher gab. Also der Kryptomarkt darf nicht alleine betrachtet werden, sondern muss eben in diesem Makro-Kontext gesehen werden. Er ist sehr, sehr stark korreliert im Moment mit den globalen Finanzmärkten, vor allem mit den High-Risk-Assets, also Tech-Unternehmen, Tech-Aktien. Und ja, das hat man jetzt die letzten Wochen nochmal sehr, sehr deutlich erkannt. Vor allem letzte Woche, als dann die neuen Inflationsnummern aus den USA gab, die höher waren als erwartet. Man hatte sich da erhofft, dass Inflation in der Zwischenzeit zurückgeht. War leider nicht der Fall und da hat der Markt sehr, sehr stark gelitten. Ist, glaube ich, 20 oder plus mehr als 20% runtergegangen. Der stärkste Abschwung seit, ich glaube, sogar seit Covid, also seit 2020. Und ja, diese Marktlage, makroökonomische Situation überschattet gerade alles. Sogar den Merge, der ja letzte Woche erfolgreich ablief. Ich glaube, aus einer IT, aus einer technologischen Perspektive hätte es gar nicht besser laufen können. Das hat man ja auch gehört von den Core-Developern von Ethereum, dass es wirklich, es gab keine Bugs. Es gab keinerlei Downtime und das ist ja ein riesiges Open-Source-IT-Projekt. Tausende Nodes verteilt auf der ganzen Welt. Lief alles reibungslos. Aber selbst dieser Erfolg wird im Moment überschattet von der größeren Marktlage.
Absolut. Das ist wahrscheinlich einer der größten technologischen Eingriffe dieser Zeit oder vielleicht auch seit Jahren, wo also scherzhaft betrachtet hat mir ein Bekannter erzählt, das ist wie wenn du mit einem VW auf, noch nicht Daimler, gell, aber mit so einem VW mit 140 auf der Autobahn unterwegs bist und dann während dem Fahren wechselst du den Motor aus. Also so, das ist das Bild, was man haben muss. Das trifft es ganz gut. Und ich war auch sehr aufgeregt da vor kurzem, als es war und bin dann ehrlich gesagt auch enttäuscht gewesen, weil nichts passiert ist an diesem Donnerstag. Gell? Also wirklich der Preis hat sich nicht bewegt, die Blöcke kamen, waren auch Transaktionen drin und hätte man sich ein bisschen aufregender gewünscht ist relativ, weil eigentlich war das ja der Best Case. Dass der Preis dann wiederum so abstürzt, wie du auch gesagt hast, ist erstaunlich, hätte man nicht unbedingt vermuten können. Ich hatte am Vorabend noch einen Bekannten getroffen, der ist, wie das so schön heißt, sagte mir auch nichts, der ist Gamma-Long gewesen. Das heißt, er hat auf Volatilität gewettet und wurde dann auch enttäuscht und wahrscheinlich auch Geld verloren, weil ja eben an dem Donnerstag nichts passiert ist. Ja. Und genau, Makro, wann ändert sich was? Genau, nicht vergessen, was war mit Amerika? Es wurde ja erwartet, dass im Oktober, im August diesen Jahres Amerika sich zu Wort meldet mit der Regulatorik. Ist ja auch passiert, aber nicht als holistisches Regulierungswerk, sondern immer nur mit einzelnen Aspekten. Ja, wir hatten Tornado Cash, wir hatten jetzt die Äußerung zum Thema Energy und auch Mining. Dann hatten wir jetzt noch die Regulierungsgeschichte. Dann hat der SEC-Chef Gensler sich mehrfach zu Wort gemeldet. Was liest du da aus, Patrick? Also ist es der ultimative Crackdown? Ist es ein Aussortieren? Kommt noch mehr? Ist es ein Herantasten? Was passiert hier?
Ja, da passiert super viel. Vielleicht noch ein Satz ganz kurz zum Merge, den ich noch loswerden wollte. Ich glaube, was man sich schon bewusst sein sollte, und das war ja bisher bei allen drei Bitcoin-Halvings auch der Fall, dass, glaube ich, so der langfristige Effekt, Preiseffekt, Markteffekt, dann erst in den nächsten Monaten beziehungsweise Jahren sichtbar wird. Bei den Halvings von Bitcoin, das war bisher auch immer der Fall. Also ich glaube, der letzte war ja 2020, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Tag an sich hat preistechnisch gar keine wirkliche Auswirkungen gehabt. Aber 18 Monate später war dann eben das All-Time-High. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man sich da die fundamentale Entwicklung anschaut. Und da ist es auf jeden Fall auch marktrelevant, dass Ethereum seine Issuance, also seine Emissionen von Token um über 90% reduziert hat. Ist natürlich auch für die ganze Marke, für die Brand von Ethereum nach außen hin, vor allem für den regulierten institutionellen Markt, ein Wahnsinnssymbol, dass auch ja sozusagen der Energieverbrauch um über 99% gesenkt werden konnte, ohne jetzt zu tief in das Thema reingehen zu wollen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall die Augen offen halten, was da in den nächsten Monaten noch passiert, gerade auch im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, also auch wie sich Ethereum vielleicht von anderen Token und Kryptowährungen abkoppeln kann.
Ich würde dir zustimmen. Es ist auch faszinierend beim Bitcoin, dass der Code nicht geändert werden muss. Also, dass der Bitcoin von morgen den gleichen Charakter hat wie den Bitcoin von heute. Das hat ja auch sein Gutes. Bei Ethereum ist es wiederum anders, weil die Plattform ja sehr viel vielseitiger einsetzbar ist und sein muss, dass es dort wichtig ist, dass die Plattform wandlungsfähig bleibt. Also finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, weil du könntest natürlich jetzt sagen, ja, aber warum tut sich bei Bitcoin nichts? Warum wird der Code nicht weiterentwickelt? Wird er auch ab und zu, aber nicht auf diese Weise und würde ich bei dem Bitcoin jetzt nicht unbedingt als schlimm ansehen. Du?
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, beide Projekte, beide Communities gehen da in eine unterschiedliche Richtung und ich bin auch persönlich eigentlich froh, dass es diese beiden Projekte gibt und dass der Markt dann langfristig entscheiden wird, wo er mehr Mehrwert sieht und wo nicht. Also das sehe ich genauso wie du. Zu einem gewissen Punkt ist man Konkurrent. Also das merkt man jetzt auch. Man sieht ja auch immer mehr Bitcoin.
Vor allem medial.
Genau. Aber man kriegt ja schon auch mit, jetzt auch mit diesem neuen Narrativ von Ethereum, des Ultrasound Moneys, weil man ja sozusagen jetzt die Emission von Ether auch krass gesenkt hat. Die Emission mittelfristig sogar deflationär sein könnte und Ethereum jetzt auch den Anspruch nach außen klar deutlich macht, dass man eben das beste Krypto-Geld werden will. Deswegen zu einem gewissen Grad konkurriert man schon, aber der Approach der Community, der Technologie ist einfach ein komplett anderer, das sagst du schon auch und das ist auch völlig richtig. Wo ich ganz ehrlich inzwischen ein bisschen kritischer bin bei Bitcoin, ist die Tatsache, dass man sich in meinen Augen nicht offen und pragmatisch genug damit auseinandersetzt, was es denn für Risiken und Gefahren gibt langfristig für das Bitcoin-Netzwerk und für die Bitcoin-Community. Also wenn ich mir zum Beispiel das ganze Thema Security anschaue, also was schafft gerade Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk? Das ist vor allem, sind das die Bitcoin-Emissionen, die an die Miner gehen. Diese werden aber in den nächsten 10, 20, 30 Jahren natürlich rapide abnehmen, einfach durch das Halving, das ist vorprogrammiert. Und das ganze Sicherheitsversprechen von Bitcoin beruht dann langfristig in 30, 40 Jahren nur noch auf Transaktionsgebühren. Und da hat man jetzt schon gemerkt in den letzten Jahren, die Transaktionsgebühren von Bitcoin, das ja nicht als Transaktionslayer gesehen wird, in erster Linie, das wurde ja auch entschieden dann 2017 von der Community, weil man sich auf den Small Block geeinigt hat. Und die Transaktionskosten und Gebühren und die Fees, die dadurch an das Netzwerk und die Miner gehen, sind in den letzten Jahren immer konstant geblieben. Also da gab es keine nennenswerte keinen nennenswerten Wachstum. Und das ist schon ein Thema, wo ich mir wünschen würde, dass sich die Bitcoiner auch mal ein bisschen offener, ein bisschen kritischer, ein bisschen pragmatischer mit auseinandersetzen und sich mal überlegen, wie können wir eigentlich langfristig, wenn es in 100 Jahren beispielsweise gar kein Block Reward mehr gibt von Bitcoin, sondern man 100% angewiesen ist auf die Transaktionsgebühren, wie wollen wir da eigentlich noch die Sicherheit schaffen für das Netzwerk, die es auch heute gibt, durch eben die Inflation und den Block Reward. Und das ist so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, die Ethereum-Community ist geht ein bisschen offener mit Kritik um, ist offener für Veränderungen und so weiter. Und ich bin gespannt, wie sich das dann langfristig abspielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber selbst wenn es wichtig ist, gibt es andere Punkte, die möglicherweise drängender sind, gerade aus Bitcoiner-Perspektive, die Anfeindungen von diversen Medien, von diversen auch Ökonomen, die wirklich also heillosen Unsinn, also wirklich nachweisbaren Unsinn verbreiten im Netz teilweise, wirklich also entbehrt jeglichen Fakten. Und da entlädt sich natürlich dann erstmal die Gegenkritik anhand dieser wirklich haltlosen Dinge, wenn da wieder von Ponzi-Scheme und so weiter und so fort gesprochen wird. Das kann ich aus Bitcoin-Perspektive schon verstehen, dass man erstmal im Sinne der Kritik die Low-Hanging Fruits quasi anpackt und dann die potenziell wichtigeren Dinge später, weil natürlich das Energiestigma gegenüber Bitcoin berechtigt oder unberechtigt halt schon wirklich enorm ist, ja. Und die Angriffe insbesondere so von aus dieser, ja, was nennen wir es mal, zentralistischen, kommunistischen Ecke, also sind halt schon enorm. Gerade wenn man das so in den Medien liest, da muss man sich teilweise schon dagegen wehren. Ja, ja. Aber ansonsten ist es am Ende, wir sind uns ja einer Meinung, und es sind zwei grundlegend unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Akteuren und beide haben wahrscheinlich ihre Berechtigung.
Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich befürchte leider. Und da bin ich auf Seiten vieler Bitcoiner, dass dieses Narrativ, dass Bitcoin wahnsinnig umweltschädlich ist, auch langfristig, dass das jetzt noch stärker nach außen getragen werden wird von vielen Medien und von Politikern. Das mag heute sogar in vielen Teilen noch richtig sein, weil viel CO2 emittiert wird durch das Mining. Aber ich glaube, es gibt viele gute und logische Argumente, warum das langfristig nicht unbedingt der Fall sein wird und muss. Und ja, ich glaube leider, dass dadurch, dass Ethereum jetzt sozusagen durch den Merge diesen Wandel von Proof of Work zu Proof of Stake vollzogen hat, dass es auch nach außen hin, gerade für Leute, die diesen Space zwar regulieren, sich aber vielleicht auf einer technischen, technologischen Ebene nie mit den wirklichen Details auseinandersetzen, dass es da ganz oft einfach die Frage geben wird oder die Haltung, ja, warum macht denn Bitcoin das nicht einfach auch? Also ich glaube, das werden wir leider verstärkt sehen. Und da bin ich gespannt, wer diesen Narrativkrieg, Krieg ist ein bisschen vielleicht zu krass, aber wer diesen Battle gewinnen kann, auch medial langfristig.
Naja, das ist so ein Streit um wer hat die besseren Argumente und wer hat auch die höhere Masse an Lautstärke oder wer ist lauter und schriller. Mhm. Naja, aber ich würde unbedingt noch gerne, weil du der Experte bist, zum Thema Regulierung sprechen. Wir können uns ja mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Wir haben so eine Matrix. Da gibt es folgende Domänen. Erstmals Bitcoin, dann Kryptoassets wie Ethereum, Stablecoins und DeFi. Das sind so die vier Domänen, könnte man jetzt mal sagen. Und dann habe ich die Zeilen. Das wäre jetzt mal Europa und Amerika. Vielleicht können wir uns ganz grob an dieser Matrix orientieren, damit wir den Überblick nicht verlieren. Vielleicht besprechen wir zunächst mal Europa und die Krypto. Währungen und danach vielleicht Stablecoins und DeFi, damit, weil das wirklich ja wirklich ein unglaublich vielseitiger Bereich ist und dann hangeln wir uns quasi so ein bisschen durch. Wo stehen wir?
Super gerne.
Wo gehen wir
super
hin?
Gerne. Ja. Wir werden nicht alles im Detail besprechen können, aber wir geben unser Bestes. Europa, also in Europa, Europa war jetzt die letzten Monate in aller Munde, weil Europa eben, wie so oft, gerade in Technologiefragen hier der Vorreiter ist, wenn es um die Regulierung von Kryptowährungen, Kryptowerten, wie es ja sozusagen in den Regulierungen immer heißt, geht. Und die zwei Regulierungen, die da im Vordergrund waren in den letzten Monaten, waren einmal die Markets and Crypto Assets Regulation oder oft auch nur MiCA genannt. Und MiCA ist wirklich das umfassende regulatorische Regelwerk, das sozusagen sowohl die Emissionen von bestimmten Krypto-Token regulieren wird, also wenn man jetzt in Zukunft ein ICO machen will oder eine andere Krypto-Emission, wird man unter MiCA fallen und von der MiCA reguliert werden, als auch jegliche Services, die auf Kryptowährungen, also Finanzdienstleistungen, die auf Kryptowerten, Kryptowährungen aufbauen. Also das kann zum Beispiel die Verwahrung von Kryptowährungen sein, das kann der Handel mit Kryptowährungen sein, Brokerage, selbst die Beratung, selbst Advice gilt dann fortan als auch regulierte Finanzdienstleistung unter MiCA.
Und auch die Preisbildung, gell? Also wie bildet sich ein Preis im Markt?
Genau, also Preisbildung ist ein Thema, das wie im klassischen traditionellen Finanzmarkt wird da eng drauf geschaut werden. Das ist da gibt es dann bestimmte Richtlinien, Best Execution und so weiter. Also bestimmte Bestimmungen, an die sich dann die Exchanges eben werden halten müssen. Und es gibt auch zum ersten Mal, das vielleicht noch als letztes Detail zu MiCA, gibt es auch Marktmissbrauchbestimmungen. Also was ja ganz lange der Fall war, auch im Kryptobereich, dass irgendwelche großen Whales den Markt sozusagen bestimmen konnten, davon profitieren könnten, den Markt bewegen konnten durch bestimmte Käufe, Verkäufe und dadurch profitieren konnten. Oder dass riesige Social-Media-Influencer den Markt prägen konnten durch Tweets, durch Aussagen. Und das fortan wird nicht mehr möglich sein. Also da werden die europäischen Aufsichten ein Auge drauf haben, dass es hier keinen Marktmissbrauch mehr geben wird. Genau wie im traditionellen Finanzbereich. Das gilt jetzt erstmal nur für die EU. Das heißt, Elon Musk kann noch ein bisschen weiter twittern in den USA. Aber ich bin mir sicher, da wird die USA auch nachziehen. Und genau das ganz kurz in aller Kürze zu MiCA. Die zweite Regulierung, einfach nur um das auch noch kurz angerissen zu haben, ist die Transfer of Funds Regulation oder kurz TFR. Und hier geht es um Geldwäschemaßnahmen, die für Kryptounternehmen dann eben verpflichtend werden. Und da geht es zum Beispiel um solche Maßnahmen wie KYC, also dass man seine Nutzer eben verifizieren, identifizieren muss. Oder um die Umsetzung der sogenannten Travel Rule. Also da geht es darum, dass man, wenn man als Unternehmen, also ich bin eine Krypto-Handelsplattform wie Coinbase, wenn ein Kunde von mir Krypto an ein anderes Krypto-Unternehmen schickt, dann muss ich als Unternehmen sicherstellen, dass auch personenbezogene Daten, die zu diesem Transfer gehören, dass die auch sozusagen mitgeliefert werden, dass sozusagen in der Kette immer genau nachverfolgt werden kann, wer hat gerade wem was geschickt und das eben zur Wahrung der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. Ob das dann effektiv dadurch erreicht wird, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Genau, das sind die zwei großen regulatorischen Pakete in der EU. Stablecoins fallen auch unter MiCA, waren maßgeblich dafür ausschlaggebend, dass MiCA überhaupt sozusagen entstanden ist. Das war im Sommer 2019 der Fall, als ja auch Facebook mit Libra und dann später Diem dieses Projekt angekündigt hat. Das heißt, Stablecoins ist ein ganz, ganz zentraler Teil von MiCA, auch was allein die Länge der Regulierung angeht. Also es gibt, ich glaube, ein Drittel von MiCA beschäftigt sich nur mit Stablecoins. Ein großer Teil. DeFi als letzten Punkt, weil du das auch noch genannt hast, wird erstmal nicht unter MiCA fallen. Und das ist sehr positiv. Wobei man da auch immer unterscheiden muss natürlich, was ist wirklich DeFi, also was ist wirklich dezentral und was ist nur nach außen hin im Namen DeFi und dezentral. Ich denke, wenn man DeFi nur sozusagen als Marketing-Argument nutzt, aber als Team weiterhin noch Zugriff hat auf die Funds, die in einem Smart Contract liegen, dann weiß ich nicht, ob man davon ausgehen sollte, dass man nicht unter MiCA und Regulierung in der EU fällt, aber sozusagen wahres DeFi wird erstmal ausgenommen, da wird sich die Kommission im nächsten Jahr mit beschäftigen. Ja. Genau, so viel vielleicht mal zur EU-Regulierung von Krypto.
Genau, du hast jetzt im Schnelldurchgang vorgestellt, was das Ziel ist, Geldwäsche, quasi letztendlich Konsumentenschutz, gell? Also nicht unbedingt Wirtschaftspolitik, das ist ganz wichtig, nicht unbedingt Wirtschaftspolitik, sondern eigentlich eher den Konsumentenschutz installieren. Und aus Konsumentensicht sind viele Dinge aus meiner Sicht auch ganz gut geraten. Aber Patrick, wie würdest du es bewerten? Also jetzt gerade diese Domänen, die MiCA und Bitcoin, die MiCA und Krypto-Ethereum, die MiCA und Stablecoins und die MiCA und DeFi. Ist das für den jeweiligen Bereich förderlich oder macht es den Bereich kaputt? Schafft man es durch die MiCA bestimmte Domänen wachsen zu lassen? Wäre jetzt meine Annahme zum Beispiel beim Bitcoin und andere Bereiche wie zum Beispiel Stablecoins haben es ein bisschen schwerer.
Also die eigentlich so die drei großen Ziele von MiCA, die ausgesprochenen Ziele der Regulatoren waren: eins, eben Rechtssicherheit schaffen, zwei, eben Konsumentenschutz, Investorenschutz, das hast du genannt. Und drittens eben den Markt harmonisieren und dadurch eben einheitliche Regeln schaffen für alle Kryptounternehmen, Kryptoprojekte in Europa. Und ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, also die Details stehen noch aus, weil der finale Text wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen veröffentlicht werden. Wenn man jetzt anschaut, was davon wurde erreicht, dann glaube ich, gibt es ziemlich viele positive Elemente und ein paar davon hast du ja auch schon kurz angerissen. Also ich glaube, der Investorenschutz, wenn es um Token-Emissionen geht, wird sicher besser werden. Ich glaube nicht, dass wir in der EU dann noch künftig solche ICO-Szenarien aus den Jahren 2017, 2018 sehen werden, wo jeder so ein bisschen alles in die Welt setzen konnte und mit seinen Millionen dann sonst wohin abhauen kann. Also das wird sicherlich besser, der Investorenschutz, auch wenn man sich anschaut, wie können EU-Kryptounternehmen zukünftig skalieren in der EU, dann wird das sicherlich deutlich besser, weil zukünftig wird es eben möglich sein, zum Beispiel für einen deutschen Kryptoverwahrer, wenn er die Lizenz bekommt von der BaFin, einfach seine Dienstleistung direkt durch das sogenannte Passporting-Regime in der gesamten EU anzubieten. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, also die Harmonisierung des Marktes, dass man EU-Unternehmen die Möglichkeit gibt, da diesen riesen EU-Binnenmarkt dann eben direkt anzusprechen und anzugehen. Großer Vorteil. Und ich glaube, auch diese Rechtssicherheit, also dass man den Markt einfach mal allumfassend reguliert, auch das wird viele große institutionelle Investoren hoffentlich davon überzeugen, zu sagen, okay, wir können hier vielleicht mal mit 1, 2, 3, 4, 5% unserer Volumen einfach mal reingehen, weil wir jetzt eben die Rechtssicherheit haben, dass da auch die EU-Aufsichten und Co. draufschauen und drüber schauen. Ich glaube, das sind so die großen Vorteile. Und dann liegt der Teufel natürlich im Endeffekt im Detail. Also da wird auch vieles noch ans Licht kommen, was suboptimal gelaufen ist. Ein paar Beispiele, Aspekte, die mir im Moment Sorgen bereiten, ist beispielsweise das ganze Thema NFTs. Da heißt es zwar nach außen hin, dass NFTs von Mika ausgenommen sind, aber es geht dann eben im Detail um eine bestimmte Klausel, die sagt, NFTs, die Teil einer Serie oder Kollektion sind, werden gegebenenfalls, also wie gesagt, wir müssen hier noch abwarten, nicht als wirkliche NFTs gesehen, weil NFTs als Teil einer Serie oder Kollektion laut vieler Regulatoren einen bestimmten Grad an Fungibilität aufweisen. Und ich glaube, das hätte das Risiko, dass wir durch die Hintertür einen Riesenteil des NFT-Marktes, 90-95%, die Teil einer Kollektion, einer Serie sind, doch unter Mika packen. Und da geht man in meinen Augen ein bisschen zu weit, weil ich glaube, NFTs sind einfach nicht gleichzustellen mit bestimmten Finanzprodukten und Assets wie Bitcoin und Co., sondern da sollte man andere Richtlinien für schaffen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass es den jungen NFT-Markt so ein bisschen abwürgen könnte in Europa. Ein anderes Thema, auch oft genannt, Thema Stablecoins. Da schauen wir uns auch im Moment noch die letzten Details an, aber es sieht sehr, sehr danach aus, als gäbe es doch sehr viele protektionistische Maßnahmen auch in Mika, die dafür sorgen werden, dass es US-Dollar-Stablecoins sehr schwer gemacht wird, in Europa reguliert zu werden und eben dann hier angeboten zu werden von regulierten EU-Exchanges und so weiter.
Das darf man nicht unterschätzen, weil wir sind ja heute zum Beispiel Kunde bei Coinbase oder vielleicht irgendwann mal bei anderen Kryptobörsen. Und wenn zum Beispiel ein US-Dollar-Stablecoin die Mika-Lizenz nicht erhalten kann oder auch nicht erhalten will, gell? Es gibt beide Varianten, weil das ihnen vielleicht auch zu anstrengend und zu blöd ist, dann müsste folglich der US-Dollar-Stablecoin, egal ob USDC oder USDT, von der Coinbase-Börse auf EU Territorium runtergenommen werden. Und damit im Prinzip, wenn ich in DeFi rein investieren will und ich bin da mit irgendwelchen Protokollen unterwegs, mache da meine Pools und Liquidity und alles Mögliche, irgendwo muss ich mal initial potenziell an USDC und USDT kommen, damit ich überhaupt reinkomme. Und wenn mir der Weg versperrt wird, weil ich quasi an der Börse keine USDC mehr bekommen kann, weil die delistet wurden aufgrund der fehlenden Mika-Lizenz, ist das schon möglicherweise ein relativ harter Eingriff gegenüber den Krypto-Experten, oder?
Auf jeden Fall. Wenn man sich im Moment anschaut, wo findet eigentlich das Handelsvolumen statt, dann ist es in allererster Linie, sind es die drei großen zentralen Stablecoin-Pairs, also USDT, USDC und BUSD, Binance USD. Ich glaube sogar 75% bis zu 80% des Handelsvolumens findet mit einem dieser Stablecoins zumindest statt. Und wenn wir jetzt natürlich durch die Regulierung dazu, wenn die Regulierung jetzt dazu führt, dass diese US-Dollar-Stablecoins diese EU-Regulierung gar nicht aufsuchen und dann nicht mehr angeboten werden dürfen von den Handelsplattformen in Europa, dann ist diese Liquidität, und Liquidität führt ja dazu, dass sozusagen der Handel besser und billiger ausgeführt werden kann für die Kunden, dann gibt es diese Liquidität in Europa nicht, weder für die Individuen noch für die großen Institutionen. Und das wäre schon ja ein ziemlich, ziemlich großes Problem, würde ich sagen. Und deshalb muss man eben dafür sorgen, und da sind wir eben auch noch in vielen Gesprächen mit den EU-Regulatoren, dass man Anreize schafft, dass diese US-Dollar-Stablecoin-Emittenten die Regulierung überhaupt erst aufsuchen wollen, weil da gibt es einzelne Aspekte von MiCA, die in die komplett entgegengesetzte Richtung gehen. Zum Beispiel, als ein Beispiel, es gibt eine Passage in MiCA, die sagt, sollten USD-Stablecoins oder auch in anderen Währungen denominierte Stablecoins, also nicht Euro, aber andere Währungen denominierte Stablecoins, ein Transaktionsvolumen von mehr als 200 Millionen pro Tag haben, dann müssen die Stablecoin-Emittenten die Emission von weiteren dieser Stablecoins kappen und beenden und dafür sorgen, dass man eben diese Schwelle nicht erreicht. Und der Teufel liegt halt hier wirklich im Detail. Also was wird alles gesehen als Transaktion, die unter diese 200 Millionen Schwelle, was wird alles darunter gefasst werden? Wir versuchen es gerade möglichst eng sozusagen zu definieren, dass wirklich nur reine Payments, also wenn ich einen Händler zum Beispiel bezahle, dass das als Payment-Transaktion gesehen wird und dass das darunter gefasst wird und dass jetzt nicht zum Beispiel ein Trade auf einer Decentralized Exchange oder andere Transaktionen mit US-Dollar-Stablecoins, dass auch das unter dieses Limit gefasst wird, weil sonst kommen wir zu einem Zustand, wo alle großen Stablecoins dieses Limit direkt auch heute schon problemlos überschreiten würden. Und das würde natürlich jeglichen Anreiz von den großen Emittenten nehmen, sich regulieren zu lassen.
Ja, absolut. Also ich denke mir manchmal, normativ gesehen sind die Regeln recht gut gemacht, aber eben teilweise an der Realität vorbei. Und die Realität ist eben genau, wie du gesagt hast, dass eben schon sehr große Stablecoins entstanden sind und die muss man mit einbinden und ansonsten schließe ich die Leute aus. Vielleicht wichtiger Zusatz noch, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass USDC, USDT von Coinbase auch rausgenommen werden müsste, wenn die Lizenz fehlt. Das betrifft natürlich dann vor allem die Leute, die noch nicht so technisch fit sind. Ja, die sind ausgeschlossen, weil der Profi, was macht denn der? Der Profi, der geht in seiner freiheitlichen Art zu Binance nach Asien oder zu OKX nach sonst wohin oder zu nach Mobi und so weiter. Und es ist ja meine freiheitliche Entscheidung, mich bei einer ausländischen Börse mit allen Konsequenzen onzuboarden. Das kann ja nicht unterbunden werden, weil das Internet frei ist und das kann auch die Europäische Kommission nicht unterbinden. Das heißt, ich komme schon an meine Tokens, wenn ich will. Ich kann an Tokens kommen, die nicht gemäß MiCA reguliert sind. Das ist möglich, aber ich muss natürlich mich dann tiefer damit auseinandersetzen. Und damit im Prinzip gilt der Kundenschutz primär für die Leute, die frisch dabei sind, weil für die wird die Hürde aufgebaut und für die Profis, die können weiterhin alles machen. Ist noch aus meiner Sicht unklar, wo da dann die großen wo die Konsequenzen sind aus dem, was ich gerade gesagt habe.
Ja, und das würde ja auch dem ganzen Ziel sozusagen des Verbraucherschutzes zuwiderlaufen, wenn plötzlich alle EU-Profi-Investoren, wie du es nennst, sagen würden, okay, dann handeln wir halt nicht mehr mit regulierten EU-Playern, sondern wir gehen halt zu asiatischen oder amerikanischen Playern, die hier in der EU gar nicht
reguliert sind. Genau richtig. Das ist ja eine ganz absurde Situation, dass plötzlich quasi die Profis, ja, die Gründer von DeFi-Protokollen, die Leute, die schon seit 5 Jahren Kryptos handeln, die wirklich die Super-Profis, die schickst du jetzt quasi außerhalb von der EU und die boarden sich dann on bei OKX, Huobi und weiß Gott wo. Und dann sind wirklich die Superprofis, die wahrscheinlich mit Abstand höchsten Durchsatz und Volumen erzeugen, die hast du jetzt rausreguliert. Aber du hast die natürlich noch lange nicht gestoppt.
Ja, deswegen. Also wir hoffen, dass wir da das Schlimmste noch abwenden können. Aber ich glaube, US-Dollar-Stablecoins werden es nicht sehr leicht haben in der EU. Also ich Ja, bin mal gespannt, wie sich dann der Markt in der EU entwickeln wird. Es ist ein Teil davon ist natürlich auch eine protektionistische Maßnahme, also dass man eben Euro-Stablecoins einfach mit durch auch diese Regulatorik mit auf die Sprünge helfen möchte und diese eben groß machen möchte. Und ja, mal gucken. Also der Markt wird am Ende entscheiden.
Ja, also ich sehe es auch so, aber der Protektionismus ist halt das, was ich vorher gesagt habe, das ist halt normativ und normativ wäre das in irgendeiner Weise wünschenswert gewesen, aber deskriptiv muss man halt anerkennen, dass die Welt halt sich anders entwickelt hat als die normative Wunschvorstellung. Und da fehlt es mir manchmal schon so ein bisschen an der Einsicht der Realität, was denn jetzt tatsächlich herangewachsen ist. Und ein Problem ist schon halt auch, dass Libra mit sehr viel Power vom Kontinent vertrieben wurde und gefühlt sind ja alle Politiker und Behörden immer noch sehr zufrieden und sehr glücklich, dass sie sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen müssen. Aber dass anderswo Milliarden heranwachsen im Sinne des US-Dollar-Stablecoins, wird teilweise ausgeblendet. Oder siehst du das anders? Oder findet ein Umdenken statt, Patrick?
Nee, ich glaube leider, dass Libra sich so ein bisschen in den Köpfen vieler EU-Politiker, vieler EU-Regulatoren festgesetzt hat, als sozusagen das Stablecoin-Projekt per se mit den größten Ambitionen. Und dass das auch sozusagen für Europa schlecht ist oder schlecht wäre, hat sich ziemlich festgesetzt. Und das wirkt sich jetzt natürlich selbst 2 Jahre später auch noch aus auf diese Regulierung. Es ist wirklich nicht sehr einfach, für Stablecoins zu argumentieren in vielen Institutionen. Also da stimme ich dir komplett zu.
Naja, das ist schon spannend. Und genau, jetzt vielleicht nochmal so ein Blick in die USA. Ist da auch eine synchrone Regulatorik erkennbar für diese Domänen Bitcoin, Krypto, Stablecoins und DeFi? Oder siehst du da Abweichungen? Orientieren die sich vielleicht sogar an der MiCA, die es ja schon jetzt mal in druckfertiger Fassung gedruckt worden, jetzt hier bei der Europäischen Kommission? Ist Amerika ungefähr synchron oder gibt es da wesentliche Änderungen oder kann man gar keine großen Differenzen erkennen, weil Amerika sich noch hinsortiert?
Also ich glaube, im Moment ist es noch schwer zu sagen, weil es eben noch gar nicht abzusehen ist, was dann von den USA kommen wird und wann. Aber im Grunde genommen, die ganze Finanzregulatorik läuft halt komplett anders als in der EU in vielen Bereichen. Da wird Finanzregulatorik heute, also wenn man sich anschaut, wo sind die großen Krypto-Player reguliert, dann sind das in den meisten Fällen sind es dann die Regulatoren der einzelnen US-Bundesstaaten, weil es eben so ein umfassendes regulatorisches Framework auf der Federal, also auf der föderalen Ebene noch gar nicht gibt. Und deswegen ist es schwer zu sagen, was da kommen wird. Es ist von vielen wird sozusagen vorausgesehen, dass spätestens nächstes Jahr 2023 ein Versuch unternommen wird, auch so ein großes Paket durch den Kongress zu bekommen. Wird man sehen, ob das klappt oder nicht. Aber ich glaube schon, dass die EU da auch mit MiCA so zumindest in gewissen Punkten ein bisschen Druck gemacht hat auf die US-Regulatoren, weil sich viele amerikanischen Börsen, Stablecoin-Emittenten und so weiter im Moment auch schon in ihren operativen Prozessen darauf einstellen, mit der EU-Regulierung sozusagen zu arbeiten und dort eben compliant zu werden. Und das betrifft ganz, ganz viele kleinteilige operative Prozesse, wie zum Beispiel, wie baue ich meine Reserve auf als Stablecoin-Emittent? Wer wird das auditen? Wer hat wo, wann Zugriff und so weiter? Und wenn dort erstmal die Fakten geschaffen sind, dann kann so eine Regulierung schon auch globale Implikationen haben, auf wie die Businesses eben sich ausrichten. Deswegen, und das hat man jetzt von einzelnen US-Regulatoren auch schon gehört, dass man sich da in den USA mal ein bisschen bewegen sollte. Ich glaube, das Problem in den USA, so wie ich das mitbekomme, ist zweierlei. Einmal gibt es natürlich, ist es sehr, sehr, ist man da in einer bisschen politischen Zwickmühle, weil man muss eben Konsens schaffen im Moment im Kongress zwischen Republikanern und Demokraten, um da was zu erreichen. Das ist in den USA in den letzten Jahren sehr, sehr schwierig gewesen und wird auch sicher schwierig bleiben. Und das zweite große Problem ist, es gibt so ein bisschen so ein Disput zwischen den einzelnen Aufsichtsbehörden in den USA, wer denn überhaupt eigentlich verantwortlich ist für Krypto. Also du hast ja auch schon angesprochen, es gibt die SEC, die Wertpapieraufsicht, mit dem allseits im Krypto-Umfeld bekannten Gary Gensler, der ja Krypto eher kritisch und negativ sieht und der aber sehr, sehr öffentlich und laut betont hat, er möchte der entscheidende Regulator sein für Krypto. Und auf der anderen Seite gibt es die CFTC, die eher so für Commodities, Derivatives, Derivate zuständig ist. Und die meisten Krypto-Anhänger und auch die meisten Pro-Krypto-Politiker versuchen sozusagen, die Verantwortlichkeiten der CFTC zuzurücken. Und wie es dann am Ende ausgeht, das ist noch offen.
Ja, und ich glaube, an der Stelle muss man auch der Logik vielen Bitcoinern folgen und letztendlich Bitcoin von Krypto abtrennen, weil bei Bitcoin schon gesagt wurde, dass es mutmaßlich als Rohstoff einklassifiziert wird, analog zu Gold. Bei vielen Krypto-Projekten ist es eher noch unklar. Und aufgrund des Stromverbrauchthemas, haben wir vorher schon drüber gesprochen, ist Bitcoin natürlich auch wie so ein Solitär im Vergleich zu vielen anderen Systemen. Also hier zeigt sich, dass Bitcoin einen eigenen Weg geht und Krypto einen anderen. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde da nicht Bitcoin alleine sehen, aber ich glaube schon, dass sich es da aufsplitten wird, weil anders wird man dieses Problem in den USA nicht lösen können. Zwischen eben Token, die gesehen werden als Wertpapiere und klassische Securities, und die werden dann eben unter die SEC fallen. Und das wird, also wenn man sich den Tokenmarkt heute anschaut mit irgendwie 10.000 Token, auch mit Abstand der größte Teil werden. Der wird, glaube ich, von der SEC beaufsichtigt werden. Und dann wird es aber sicher auch einzelne Projekte geben. Ich glaube nicht, dass es nur Bitcoin ist, sondern eben auch Ethereum und andere. SEC hatte sich vor ein paar Jahren auch schon positiv eigentlich zu Ethereum geäußert, wo man schon sagen kann, okay, aus Wertpapierregulierungssicht ist es jetzt hier keine Security und deswegen ist die CFTC zuständig. Ich glaube, das macht die Sache natürlich komplizierter, wenn es darum geht, so ein umfassendes regulatorisches Rahmenwerk zu schaffen für Krypto. Aber ich glaube, da wird es hinauslaufen in den USA.
Ja, also was du angedeutet hast, sind halt die unterschiedlichen Interessen und Profile von den unterschiedlichen Zuständigkeiten der Behörden. Mich würde interessieren, man wird es nicht rausfinden, mich würde interessieren, welche Rolle so eine Art strategische USA-Politik hier macht. Ja, weil es macht ja unglaublich viel Sinn, Ethereum laufen zu lassen, weil ich dann ein Transportmedium habe für den Dollar. Und aber das weiß man natürlich nicht, welche strategischen oder geopolitischen Überlegungen im Hintergrund hier überlegt wurden. Also von der EU-Kommission weiß man, dass es keine Überlegungen dieser Art gab. Dafür haben die das Thema, wenn ich das so sagen darf, zu wenig verstanden.
Was ja schon auch offensiv, also diese Executive Order unter Biden, ich glaube, das war letztes Jahr, da hieß es ja dann schon auch im größeren geopolitischen Rahmen, möchte man, dass eben diese Innovationen für Krypto natürlich reguliert, aber in den USA stattfindet und dass die USA hier führend bleibt. Also ich glaube, es gibt schon den Anspruch. Und
dann, ja, aber Patrick, erlaub mir den Zynismus. Das hat die Christine Lagarde auch gesagt, dass sie gerne Head of the Curve sein möchte. Und irgendwo ist
klar, die Frage ist dann immer, passiert. Wie wird es umgesetzt? Das ist die offene Frage. Genau, aber richtig, da ist die USA zumindest auch, wenn man sich anschaut, so ein bisschen die Mentalität oder die Kultur, was Regulierung angeht, ist einfach eine ganz andere. In Europa sieht man so einen neuen Markt wie Krypto entstehen und es wird sehr, sehr stark, wird schnell nach Regulierung gerufen und wie wir es jetzt eben in der EU sehen, gibt es eben dieses umfassende regulatorische Rahmenwerk und praktisch jede Dienstleistung, die irgendwie mit Krypto zu tun hat, in den nächsten Jahren wird darunter fallen und man ist dann direkt ein Finanzdienstleister und so weiter und so fort. Man versucht eben vorneweg direkt die Weichen zu stellen, regulatorischer Art. Ob das positiv oder negativ ist, muss jeder für sich selbst werten. In den USA ist der Ansatz ein bisschen ein anderer. Da wird der Markt erstmal in Ruhe gelassen und man schaut sich eben an, okay, welche Risiken sind hier entstanden in den letzten Monaten, Jahren? Wo gibt es vielleicht Marktversagen? Wo gibt es Marktmissbrauch? Wo werden Investoren, Verbraucher vielleicht unfair behandelt? Und dann geht man einerseits durch Enforcement direkt rein, also die Aufsichten sind da auch deutlich mächtiger, würde ich persönlich sagen, als in vielen Teilen Europas, wird direkt reingegangen, werden diese zum Teil Gründer sozusagen angeklagt und auch vor Gericht gebracht und sozusagen dieses regulatorische, politische Rahmenwerk oder eine umfassende Regulierung ist dann eher so ein zweiter, dritter Schritt, wenn man wirklich erst gesehen hat, okay, es handelt sich hier wirklich um einen großen Markt, der vielleicht die nächsten Jahre noch größer wird und Implikationen hat für das traditionelle Finanzwesen, für die Realwirtschaft und so weiter. Und erst dann geht man rein. Und ich glaube, das ist einfach ein grundlegender Unterschied zwischen ein bisschen der EU-Sichtweise und der US-Sichtweise.
Ja, würde ich ganz genauso sehen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen können wir aber zufrieden sein. Gerade die EU-Regulierung ist mehrheitlich in Ordnung. Gell? Es gibt ein paar Baustellen, die können auch schädlich wirken. Im Großen und Ganzen ist es in Ordnung. Bitcoin wurde nicht verboten, andere Coins wurden Stand heute auch noch nicht verboten. Das Mining ist erlaubt und auch die Regulierung ist zeitig geschehen. Man hätte sich mit so einem Thema ja auch 10 Jahre lang beschäftigen können. Gell, siehe digitaler Euro von der EZB, das dauert auch ewig und es kommt bis jetzt noch wenig dabei raus. Insofern ist das, was die Europäische Kommission gemacht hat, glaube ich, an sich gut zu beurteilen. Jetzt bin ich es mal so deutlich. Oder würdest du es kritischer sehen oder bist du auch weitestgehend zufrieden?
Ich würde auch sagen, unterm Strich ist es eher positiv für Europa und dann wird man sehen. Viel hängt auch davon ab, wie dann die EU-Aufsichten ihre Aufsichtspraxis formulieren. Also ob sie da sehr kulant sind, weil viele der politischen Richtlinien sind eben bisher nur politisch. Also ein Beispiel bei Stablecoins. Das heißt da dann eben in MiCA, Stablecoin-Emittenten müssen High-Quality Liquid Assets haben in der Reserve. Aber was heißt das ganz praktisch, ganz konkret? Das steht in MiCA nicht drin und das ist dann Aufgabe der Aufsichten, also der EBA und der ESMA auf EU-Ebene zu sagen, okay, welche Assets können in die Reserve, welche nicht. Und ich glaube, super viel hängt davon ab, aber ich stimme dir zu, unterm Strich überwiegt eher das Positive, würde ich sagen.
Danke, Patrick. Es bleibt also außergewöhnlich spannend. Es gibt jeden Tag was Neues. Ist ja auch ein besonderer Bereich, wo fast täglich oder wöchentlich irgendwelche neuen regulatorischen Nachrichten entstehen. Und deswegen glaube ich, sind wir in einem irre spannenden Bereich. Wir müssen jetzt einfach nur noch diese Talsohle da erreichen oder durchschreiten. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn du noch einen abschließenden Satz machen möchtest, wo man dir zum Beispiel folgen kann auf Twitter oder ähnliches, gerne.
Ja, danke Philipp. Hat wie immer Spaß gemacht und es bleibt spannend, wie du sagst. Ja, man kann gerne mir folgen auf Twitter und LinkedIn. Ich bin da relativ einfach zu finden und ja, freue mich auf die nächste Diskussion.
Genau, Patrick Hansen, für die Leute, die den Namen jetzt nicht mehr ganz parat hatten. Also, vielen Dank und schönen Tag dir und allen anderen da draußen natürlich ebenfalls.